Ja, liebe Geschwister, mit dem Glauben ist es so ähnlich wie mit der Ehe. Man heiratet, aber die Ehe ist jeden Tag da. Man muss die Ehe jeden Tag leben. Heiraten tun wir nur in kurzer Zeit. Aber die Ehe leben. Und so muss auch der Glaube gelebt werden. Ein Glaube, der nicht lebt, ist tot. Und der Glaube, dass er lebendig bleibt, da braucht es auch ein bisschen ein Engagement. Nämlich die große Gefahr ist, dass der Glaube immer wieder schwach wird, wieder abnimmt. Darum hat Jesus gesagt, ja Petrus, ich habe gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Nämlich nicht dein Glaube, wo du wiedergeboren bist, reicht aus. Du musst ihn fortsetzen. Und das ist manchmal auch ein Kampf des Glaubens. Wir sollen uns den Glauben nicht rauben lassen, nicht wieder zerstören lassen, durch welche Umstände. Und so gehen wir nochmals zu dem Judasbrief, der unmittelbar vor der Offenbarung steht, wo er sagt, Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft. Für ihn kämpfen. Ist ja der Glaube das wert, dass du darum kämpfst, der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist. Und dieser Kampf ist nicht ein Kampf, der nach außen geht, auf andere hin. Ja? Wir sind nicht die Moslembrüder, sondern der Kampf mit unserem Herzen ist es. Da ist der Kampfplatz unseres Glaubens. Und so, wenn Judas sagt, dass er ein Anliegen hat, dass er uns das nahe bringt, dass wir für den Glauben kämpfen, wollen wir doch ein bisschen weiterhin zuhören. Nämlich das Eindringen von Verführern und das Gericht übersehen. Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen. Also das geschieht immer ganz unmerklich. Die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Also was passiert auch in Gemeinden? Es kommen unbemerkt Menschen und sagen, ja, ich bin auch wiedergeboren, ich glaube auch, aber noch einmal, es geht eigentlich um jeden Einzelnen von uns. Wie ist das bei mir? Es ist da die Rede, dass er gottlos ist. Das heißt, er hat mit Gott ja gar nicht so viel Verbundenheit, so eine innige Gemeinschaft. Er verleugnet den Herrn Jesus. Das heißt, dass Jesus wirklich der Herr in seinem Leben ist. Schnell kann man sagen, Jesus ist der Herr. Nicht? Und meint, ja, nach dem Johannesbrief steht, wer bekennt, Jesus ist der Herr, dann ist alles in Ordnung. Es muss wahr sein, dass er der Herr in deinem Leben ist. Wenn er das nicht ist, dann ist die Aussage, Jesus ist Herr, nicht mehr wahr. Darum geht es. Ist Jesus wirklich der Herr in meinem Leben? Orientiere ich mich wirklich in ihm? Wisst, ich habe auch eine Zeit lang mit Eifer die Schrift gelesen, aber ich hatte da so ein bisschen eine Zweiteilung. Ich diene dem Herrn, aber auch der katholischen Kirche. Nicht? Und eines Tages legte mir der Herr aufs Herz, ich will deinen Gehorsam. Und niemand musste mir erklären, was da der Herr meint. Nämlich, wenn Jesus mir so wichtig ist, dann werde ich alles andere hintanstellen. Und da muss auch die katholische Kirche hintanstehen. Und Jesus Christus, der Herr, ist vorne. Und da musste vieles korrigiert werden. Ja, ich musste leider auch verlassen. Aber ich bin geblieben dort, wo ich hin wollte. Nämlich beim Herrn zu sein. Und das ist das Wunderbare. Und die Gnade in Zügellosigkeit verkehren. Die sprechen sehr gerne von der Gnade Gottes. Alles ist Gnade Gottes. Und sie sind so begeistert über die Gnade Gottes. Aber wenn der Mensch zügellos wird, das heißt unbeherrscht, undiszipliniert, der in Wirklichkeit nicht fähig ist, nach dem Willen Gottes zu fragen und dem nachzugehen, sich einzuordnen, bei Gott ist immer eine Einordnung, bei Gott ist nie ein Chaos. Bei Gott ist es so, dass wir unter eine Ordnung gestellt sind, aber diese Unterordnung ist nicht der, die uns zu Sklaven macht, sondern total frei lässt. Der Sohn ist dem Vater untergeordnet und doch hat der Vater dem Sohn alles gegeben. Der Vater hat nichts zurückgehalten. Das ist Unterordnung. Und das ist unter der Ordnung sein Gottes und das ist dann die Gnade zu leben. Und so sollten wir uns selber auch die Frage stellen, wie ist es bei mir? Kann ich wirklich schon sagen, dass Jesus Christus der Herr in meinem Leben ist? Oder sind doch andere Faktoren so, die das letzte Sagen haben? Meine eigenen Ängste, meine Zweifel, meine Abhängigkeit gesellschaftlicher Natur und so weiter. Ich will mich irgendwo immer wieder absichern. Das zweite, wo er mahnt in Vers 5, ich will euch aber daran erinnern, obgleich ihr dies ja schon wisst, dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Land Ägypten errettet hatte, das zweite Mal diejenigen vertilgte, die nicht glaubten. Das ist gewaltig. Das sind Leute, die beim Pascha dabei waren, die die wunderbare Errettung aus Ägypten erlebt haben, die den Durchzug durch das Rote Meer erlebt haben, die haben den Herrn gepriesen. Aber was ist da passiert? Dass dieser Glaube nicht geblieben ist. In Psalm 106 wird das so gut charakterisiert. Ich lese nur gleich den Abschnitt, Vers 12. Da glaubten sie seinen Worten und sie sangen sein Lob nach dem Durchzug durch das Rote Meer. Sie sangen sein Lob, aber sie vergaßen seine Werke bald und sie warteten nicht auf seinen Rat. Seht, da ist dieser Glaubensschwund, der da eintritt. Gott hat schon so viel gemacht, so viel Großes getan. Vielleicht hast du schon auch darüber Zeugnis gegeben, was der Herr alles Gutes gemacht hat. Aber mit der Zeit tritt dein Vergessen ein. Wir vergessen, was der Herr schon an uns getan hat. Und nach dem Vergessen, die nächste Phase ist dann schon die Unzufriedenheit, das Murren. Weil ich nicht mehr die Taten Gottes erkenne. Sie vergaßen, aber sie suchten auch nicht mehr den Rat. Sie warteten nicht auf den Rat. Sie warteten nicht. Das heißt, ich warte, was der Herr mir jetzt in meiner Situation sagt, was ich jetzt weiter tun soll. Mose musste jedes Mal warten auf den Rat des Herrn. Und eines Tages sagt Gott, schlag auf den Felsen und dann wird Wasser herauskommen. Oder es wird Manna fallen. Immer wieder angewiesen sein. Und liebe Geschwister, das ist unser Leben aus dem Glauben. Immer wieder dieses vor dem Rat des Herrn warten, dass er mir aufs Herz legt, was er für einen Rat mir gibt. Und das ist das Wunderschöne. Tun wir das, dann werden wir diese Fehler vermeiden, nämlich dass wir letztlich den Glauben nicht mehr recht haben. Nämlich die nächste Auswirkung ist, sondern sie wurden begehrlich in der Wüste und sie versuchten Gott in der Einöde. Dann beginnt die falsche Frömmigkeit so, ich warte, ob der Herr mir jetzt hilft. Ich bin neugierig, wie er mir da jetzt hilft. Ich fange an, immer wieder zu kontrollieren, ob der Herr mir wirklich auch viel Gnade und Geschenk gibt. Eine schreckliche Haltung. Da ist schon ein Misstrauen drin. Die damals hatten gesagt, ja, wir sind jetzt in der Wüste, wir haben die wunderbare Befreiung erfahren, wir haben die Rettung durch das Rote Meer erfahren, aber wer garantiert uns, dass wir da in der Wüste durchkommen? Wer bringt uns auch genügend Fleisch in der Wüste und auch den Knoblauch und so weiter, was wir da in Ägypten hatten? Wird er das auch tun? Sie wollen das im Voraus wissen, ob Gott das auch tun wird. Das ist diese falsche Frömmigkeit. Ich warte immer auf eine besondere Hilfe des Herrn. Und wenn diese Hilfe nicht eintritt, dann werde ich mürrisch. Der Herr hat mir noch immer nicht geholfen. Der Fehler war, sie warten nicht auf den Rat des Herrn. Herr, was willst du, dass ich tue? Ein Paulus hat das als erste Antwort gegeben auf das Erscheinen Jesu. Herr, was willst du, dass ich tue? Und er wird mir dann Führung schenken. Ich vertraue dir, Herr, dass du mich führst. Auch wenn es jetzt schwer wird, ich werde vielleicht hungern, ich werde Mangel haben, ich werde krank sein und so manches. Herr, ich vertraue dir, dass du mich führst. Auch wenn ich durch die Schatten des Todes hindurchgehen muss. Es ist so wichtig. Warten wir auf den Rat des Herrn. Aber das nächste ist dann, sondern sie wurden begehrlich in der Wüste und versuchten Gott in der Einöde. Und er gab ihnen, was sie begehrten, aber er sandte Auszehrung in ihre Seele. Es ist wirklich so geschehen. Da haben sie nach Fleisch geschrien und dann kamen so viele Wachtel oder was immer die waren und das war meterhoch angesät und sie haben Monate Fleisch gegessen und es hat ihnen dann schon gegraut. Das ist die nächste Gefahr. Wenn du vor Gott mürrisch bist und unbedingt meinst, Gott soll dir das oder jenes geben, es kann passieren, dass Gott dir das tatsächlich gibt. Aber die Folge ist Auszehrung der Seele. Das heißt, du hast keine wirkliche Freude am Herrn, du bist so gleichgültig, du hast nicht mehr die Dankbarkeit in dir. Bei der Auszehrung, da verliert sich jede Kraft. Und das ist schrecklich. Das ist ein Gericht Gottes. Wenn wir geistlich ausgezehrt werden, dann machen die Leute einen Fehler. Er spürt diese Auszehrung und dann läuft er von einer Veranstaltung zur anderen, um aufzudanken. Wir müssen immer aufdanken, gell? Weil sie immer wieder leeren Dank haben. Die sind ausgezehrt, das ist die Grundlage. Es gibt keinen, der ständig durch die Wüste gehen muss in seinem Leben. Sein Wüstenzustand, das ist nicht der Wille Gottes. Der Wille Gottes ist, dass du in der Wüste, in der Gegenwart Gottes, unter der Hand Gottes, unter der Führung Gottes, unter dem Schutz Gottes, unter der Hilfe Gottes gehst. Und siehe da, da heißt es einmal, dass nicht einmal ihre Schuhe kaputt wurden, ihre Kleider nicht alt wurden. Das Bewahrtsein durch Gott. Weil sie seine Wege gehen. Und die Gefahr ist noch einmal die Begehrlichkeit deines Herzens. Was hast du für Wünsche ständig vor Gott? Ja? Was begehrst du? Das ist problematisch. Jesus sagt, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Das war sein Begehren, den Willen des Vaters zu tun, damit er dann am Kreuz sagen kann, es ist vollbracht. Ich habe alles jetzt getan. Ich habe auch jetzt mein Leben hingegeben. Das soll unser Begehren sein. Und werdet nicht begehrlich, sondern, wie gesagt, wartet auf den Rat des Herrn und lasst euch vom Herrn führen und leiten. Dann werdet ihr die Hilfe des Herrn immer wieder erfahren. Das ist dann ermutigend. Aber Gott gibt nie etwas voraus, sondern immer nur in den genauen Augenblick Wir beten, gib uns das Brot, das wir täglich brauchen. Nicht das morgige Brot, sondern das heute. Und das ist so wichtig, in dieser Abhängigkeit Gottes verbleiben. Und das ist die Schwierigkeit. Wir wollen gläubig sein, wir wollen jetzt in der Gnade sein und dann aber nicht mehr abhängig. Nein, im Gegenteil, wir wollen nicht mehr abhängig sein, wir wollen so überfüllt werden mit Gnadengaben und Geschenken Gottes, dass wir darin sozusagen baden und da uns ergötzen. Nein. Gott gibt das Manna täglich. Nicht für morgen. Du musst jeden Tag auf ihn angewiesen sein. Und jetzt, das möchte ich jetzt sagen, hab den Mut, jeden Augenblick auf ihn angewiesen zu sein. Und siehe da, wenn du das bejahst, dann wirst du keine falschen Begehrlichkeiten haben. Es genügt mir der Herr. Es genügt mir seine Führung. Wenn er mich führt, genügt es mir. Manche fragen immer, Hannes, wie geht's dir? Hier und da sage ich, ich habe noch nicht nachgedacht. Weil wir sollten ja nicht ständig nachdenken, wie es uns geht. Das ist ja dummer Egoismus. Sondern wir sollen nachdenken, wie wir vor dem Herrn leben. Ob es uns gut geht oder schlecht. Für ihn leben. Aber sie würden begehrlich, heißt es da, in der Wüste. Das heißt, es ist ein ständiges Misstrauen gegen Gott. Und so wollen wir uns Acht geben. Die Gefahr ist, dass sich irgendwo ein leises Misstrauen gegen Gott einschleicht. Weil wir kontrollieren wollen. Und Gott lässt sich nicht kontrollieren. Es ist schon schrecklich, wenn eine Frau ständig den Mann kontrolliert. Der Mann macht das auch nicht übrigens. Ja? Aber noch schlechter ist, wenn wir dauernd Gott kontrollieren wollen. Herr, du weißt es. Ich vertraue dir. Ich bleibe angewiesen. Und dann heißt es, und sie wurden eifersüchtig auf Mose im Lager und Aaron, den Heiligen des Herrn. Die nächste Phase ist dann der Streit in den Gemeinden oder sonst in der Familie und wo immer du bist. Es sind dauernd Streitgespräche, dauernd Auseinandersetzungen. Eifersüchtig auf andere sein. Andere sind mir eine Konkurrenz, sind mir ein Dorn im Auge. Die stören mich, die müssten anders sein. Ja? Das ist das hier. Das ist alles schon eine Haltung, die in die Katastrophe führt, in den Mangel des Glaubens, in den Verlust des Glaubens. Und die Folge war, wenn wir da wieder zurückgehen, nämlich was ist passiert? Die nicht glaubten, sie konnten nicht in den Frieden eingehen. Aber ein nächstes in Vers 6, dass er die Engel, die ihren Herrschersbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen, für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt hat. Wir sind keine Engel, aber eines ist wichtig. Sie haben ihren Herrschaftsbereich verlassen. Das heißt, die Stellung, die sie vor Gott haben sollen, den Dienst, den sie vor Gott haben, haben sie verlassen. Und sie wurden begehrlich in dem Sinn, dass sie Menschen gesucht haben. Solche Göttersöhne suchten Frauen, um Riesen zu zeugen. Und das war dämonisch. Verlassen die Stelle, die Gott uns zugemessen hat. Denkt daran, das gilt auch für jeden von uns. Auch wir sind hineingestellt in die Stellung, die Gott uns gibt. Und das ist so wunderbar ausgesagt im Korintherbrief. Da heißt es in Kapitel 12, nun aber hat Gott die Glieder, jedes einzelne von ihnen, so im Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Also du brauchst ja nicht Gedanken machen, zu welcher Gemeinde soll ich gehen, sondern Gott wird dich dort einfügen, und zwar in seinen Leib als Glieder, und das ist nicht eine Ortsgemeinde. In seinem Leib, das ist der gesamte Leib Christi, wird dich dort hinstellen, wie er wollte. Und liebe Geschwister, sucht euch nicht dauernd irgendeinen Platz, geistlich, einen Platz, um da Einfluss zu haben, zu wirken und vielleicht mächtig zu werden. Gott ist es, der dir den Platz anweist, dir zeigt. Und bleib an diesem Platz, wo Gott dich hinstellt. Und das ist dort, wo du bist jetzt, wo du wohnst, wo du lebst. Deine Nachbarn, deine Familie, das ist dein Platz, wo Gott dich hingestellt hat. Dort bist du Glied an seinem Leib. Wir haben oft so theoretische Überlegungen, ja, wie können wir möglichst eine starke Gemeinde machen? Wie können wir möglichst viele werben, dass sie zu uns kommen, dass wir eine Gemeinde werden? Und der Herr will ja Gemeinde. Die haben vergessen, dass der Herr die Gemeinde baut und nicht Menschen. Und so verlassen sie ihren Platz und sie machen sich selbst einen Platz. Und das ist alles eine Störung. Eine Störung des Glaubens. Tut das nicht. Gehen wir weiter in diesem Judasbrief. Da heißt es in Vers 7, wie Sodoma und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie diese die Unzucht trieben bis zum Äußersten und anderen Fleisch nachgingen, nun als warnendes Beispiel dastehen, indem sie die Strafe eines ewigen Feuers zu erleiden haben. Sodoma und Gomorra. Eine Menschengesellschaft, die so entartet worden ist. Und diese Entartung, die drückt sich meistens immer zuerst im Geschlechtsleben aus. Wo der Mensch eben nicht in der Ordnung Gottes ist, dann wird die Sexualität eine dämonische Macht, die Diktatur macht, die vergewaltigt, die zerstört, die entwürdigt. Sodoma und Gomorra. Wir haben ja gehört, wie da welche die Gäste angefallen haben von Lot. Alles gewaltig. Seien wir wachsam, dass wir so im Herrn verbunden sind, dass auch unsere eigenen Emotionen wie Geschlechtlichkeit, aber auch sonstige, es gibt noch andere Emotionen wie Geltungsdrang oder sonstige Lust für irgendetwas, dass wir da nicht entgleiten. Denn im Römerbrief steht da im Kapitel 1, Vers 25, sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen anstatt dem Schöpfer, der gelobt sei in Ewigkeit. Das ist die Schwierigkeit. Wo geben wir noch dem Geschöpf Ehre und tun im Gottesdienst? Das hat katastrophale Folgen. Nämlich, wir sehen es dann, Vers 26, darum hat Gott sie dahingegeben in entehrenden Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit den Frauen verlassen und sich gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Wenn der Mensch statt Gott etwas anderes so zum Mittelpunkt macht und Ehre gibt, verliert er die Balance, die rechte Selbstdisziplin. Und er zerstreut sich. Die Menschen suchen Zerstreuung, einen Zeitvertreib. Und das ist eine Katastrophe. Wie kann man eine kostbare Zeit vertreiben? Ja, weil sie orientierungslos werden, weil sie nicht mehr konzentriert sind in der Beziehung zum Herrn. Und das ist eine große Gefahr. Das alles ist Gefahr für unseren Glauben. Seien wir wachsam. Nicht, dass wir immer an die anderen denken, aha, da denke ich an die oder an jenen, bei denen trifft das zu. Nein, wir sollen jeder uns fragen, was trifft bei mir zu? Was ist bei mir? Habe ich da eine gewisse Zerstreutheit, wo ich nicht mehr Gott, den Gottesdienst tue, sozusagen dieses Leben für ihn, sondern doch anderen Dingen? Wir sollen es anders machen. So sagt Judas dann im Vers 20, ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem allerheiligsten Glauben. Nicht immer wieder auf den Glauben, den Inhalt des Glaubens zurückgehen, auf erbauen, gründen. Betet im Heiligen Geist, also sich vom Geist Gottes im Gebet führen lassen. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes. Bewahren in der Liebe Gottes, nicht in deiner Liebe, sondern in der Liebe Gottes bewahren. Das heißt, dort bleiben. Und in dieser Liebe Gottes wandeln, selber in dieser Liebe sein. Und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Auch bei all unseren Versagen dürfen wir weiter hoffen auf seine Barmherzigkeit zum ewigen Leben. So werden wir eben recht umgehen in diesen Auseinandersetzungen, in dem Kampf des Glaubens. Der Glaube muss immer neu auferbaut werden. Der Glaube bleibt nicht von selber erhalten. Das ist Leben. Und darum diese Notwendigkeit. Und wenn wir jetzt in 1. Timotheus gehen, Kapitel 6, werden wir auch auf einiges hingewiesen, ab Vers 3, nämlich die Warnung vor Irrlehren und Habgier. Das nächste, wo unser Glaube geraubt wird, ist, wenn wir in widerbiblische Aussagen so hineingejagt werden, dass wir das als unsere Grundlage nehmen. Und da ist da die Rede im Vers 3, wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts. Also es geht schon darum, wenn jemand eine Lehre bringt und es hat überhaupt keinen rechten Zusammenhang von dem, was Jesus gesprochen hat in den Evangelien. Und wenn diese Lehre überhaupt keine Gottesfurcht hat, sondern diese Lehre immer von einer Überheblichkeit redet, von einer Selbstherrlichkeit, von einem Wohlstandsevangelium und so weiter. Eine Art Lehre, wo man sich interessant macht und sagt, naja, in Wirklichkeit ist es ja anders, das habt ihr alles noch nicht verstanden. Nein, gesunde Lehre, die den Worten Jesu entsprechen. Wir brauchen also keine theologische Konstruktion, sondern die Worte Jesu genügen. Und die Lehre führt uns zur Gottesfurcht. Gottesfurcht in der griechischen Sprache, Eusebia, heißt in Wirklichkeit, dass Eu, das ist ein froher Ausdruck. Wie Evangelium heißt frohe Botschaft. Ja? Eusebia heißt, ich schätze Gott mit Freude, indem ich ihm diene, ihm vertraue, für ihn lebe. Diese Eusebia, das ist, ich ordne mich also unter diese Führung Gottes mit Freuden ein. Nicht in Angst, nicht in Furcht im Sinn von Angst, sondern in Freude. Ja, Herr, gerne tue ich jetzt das. Und siehe da, wenn wir Lehre haben, wo Freudigkeit über Gott da ist, nämlich die Gottesfurcht da ist, dass Gott heilig ist, an dem wir uns orientieren, dann ist es gut und richtig. Aber, wie gesagt, das Sonderbare ist, dass manche Lehre bringen, wo dieses Aufgeblasensein sich zum Ausdruck bringt. Und da heißt es weiter, sondern krank an Streitfragen und Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht, Lästerung und böse Verdächtigungen entstehen. Na, dann geht's los. Also ein Krankwerden in Streitfragen und Wortgefechten, das ist so wie ein Duell. Wer das bessere Argument hat, nicht? und dann ist er nur beschäftigt mit seinen Argumenten. Nicht mehr, es wird nicht mehr die Wahrheit gesucht, sondern ein Argument, das schlägt. Gell? Darum geht es. Er sucht nicht die Wahrheit. Und das ist heimtückisch. Lästerung. Böse Verdächtigung. Der andere wird dann eben in, was in die Schuhe geschoben. Unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben. Also das Innere, die Haltung ist verhaut und der Wahrheit beraubt sind. Ich möchte so sagen, wenn ihr zusammenkommt mit Geschwistern im Glauben und wenn nach dem dritten oder vierten Satz eine Streitfrage schon beginnt, dann ist es verdächtig. Ja, wir dürfen Wahrheiten suchen. Ja? Aber es gibt Menschen, die haben immer das Interesse, eine Streitfrage auf den Tisch zu bringen. Ja? Und dann können sie sich messen, wer bringt die besseren Argumente. Das ist ungeistlich. Es geht um das Suchen der Wahrheit in Demut, in Gottesfurcht, in Ehrlichkeit. Ja, es kann passieren, dass es verschiedene Meinungen gibt. Aber wir sollen nicht dann anfangen, uns mit unserer Meinung zu verteidigen, als ob es um die Ehre Gottes ginge. Sondern seien wir selber im gesunden Sinne so bescheiden. Und da heißt es weiter, und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung. Von solchen halte dich fern. Sie wollen die Gottesfurcht zur Bereicherung. Sie nennen auch, sie reden noch von Gottesfurcht sogar. Aber um Menschen zu finden, wo gespendet wird, wo für etwas aufgerufen wird, damit wir irgendwas erreichen. Nicht? Und erst in den materiellen Einkünften wird gemessen, wie gut wir sind. Nicht? Wir haben eine Gemeinde gebaut, wir haben das errichtet und jenes. Nicht? Sie meinen, das sei ein Gottesdienst. Zur Bereicherung, das ist falsch. Ich möchte sagen, wir sollten heute mit unserem Christsein mit so wenig Geld wie nur möglich auskommen. Gebraucht möglichst wenig Geld dazu. Dann lebt ihr sicher gesund und richtig. Und das ist der Grund, warum wir euch eingeladen haben und auch nicht euch um ein Geld anbetteln, sondern es geht um dieses in der Gottesfurcht sein. Und das andere ist dann, das möchte ich jetzt nur kurz sagen, die Gefahr ist nämlich, ja, es ist allerdings die Gottesfurcht eine gute Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden ist. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Das ist eine gute Weisheit, nicht? Und das ist gut. Stell dir vor, was da alles von der Welt hinausgebracht würde. Oder auch hereingebracht. Nein, es genügt uns, wenn wir Kleidung haben, wenn wir unser Auskommen haben, aber nicht immer das ist überlegen, wie kann ich einen Reichtum mir schaffen. Und es ist wirklich erschütternd, wir haben hier mit dieser Wirtschaftskrise jetzt das vor Augen, wie das hinführt. Und so lesen wir in Vers 10 dann schon, denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich hier hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Das ist viel Leid dabei, viel Schmerzen. Und das sollten wir uns ersparen. Und da stehen wir jetzt, was sagt ihr Paulus an Timotheus? Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Fliehe die Streitgespräche, fliehe die Geldgier, die Geldliebe. Fliehe diese Dinge. Jage aber nach der Gerechtigkeit. Wir sollen die Gerechtigkeit Gottes suchen. Sucht das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Alles andere wird euch hinzugegeben. Die Gerechtigkeit Gottes ist mir das Wichtige. Jagt danach. Das heißt, da laufen wir ganz hin. Da sind wir wie Jäger, die darauf aus sind, das zu erreichen. Die Gerechtigkeit Gottes. Das nächste, wo wir jagen sollen, ist Gottesfurcht. Dass wir einen rechten Respekt vor Gott haben. Manche machen Gott zu einem Daddy, zu einem, nur so einem, wie einen Kumpel. Nein. Jesus hat gesagt, ja, ihr seid mir Brüder. Ich habe euch Freunde genannt. Aber ihr sagt recht, dass ich euer Herr bin. Jesus hat nie gesagt, dass wir zu Jesus Freund sagen. Das ist Fehlhaltung. Jesus bleibt der Herr. Und das muss mir immer klar bleiben. Er ist der Herr. Danach jagen, nach Gottesfurcht. Jagt nach dem Glauben. Dieser Glaube, der rettet. Der Glaube, der mich sehend macht. Der Glaube, der mich im Licht wandeln lässt. Der Glaube, in dem ich voll Hoffnung und Dankbarkeit bin. Der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Ganz ehrlich, wann habe ich das letzte Mal nach der Sanftmut gejagt? Jagen wir da wirklich auch nach Sanftmut? Oder jagen wir nach unseren Zornausbrüchen? Danach sollen wir jagen. Nochmals, hören wir es gut zu. Jagd nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Jagd nach Geduld. Das ist der gute Weg im Kampf des Glaubens. Und dann können wir dann hier sehen, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Letztlich jagen wir nach dem ewigen Leben. Und das ist für Timotheus jetzt diese letzte große Aussage, dieser Kampf des Glaubens. Und Timotheus hat in seiner Bekehrung ein Bekenntnis abgelegt, ein gutes, ein Zeugnis vor vielen. Und jetzt ermahnt Paulus und sagt, ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht, und vor Jesus Christus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, nämlich, dass er der Sohn Gottes ist, dass du das Gebot, welches Gebot, nämlich danach zu jagen, nach der Gerechtigkeit, nach der Gottesfurcht, nach Glauben, nach Geduld, nach Langmut, nach Liebe, dass du das bewahrst, das Gebot, unbefleckt, untadelig bewahrst, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Also bis zu seinem Kommen sollen wir das bewahren. Danach sollen wir jagen, das ist unser Kampf. Und diese Erscheinung, hörst du es weiter im Vers 15, welche, nämlich diese Erscheinung, zu seiner Zeit zeigen wird, der Glückselige. Und das ist Gott der Vater. Der Glückselige wird diese Erscheinung Jesu Christi zeigen. Den Alleingewaltigen, den König der Könige, den Herrn der Herrschenden, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Ihm sei die Ehre und ewige Macht an. Dieser Gott wird die Herrlichkeit Jesu Christi zeigen. Er wird den Sohn offenbaren. Der Vater steht zum Sohn. Und der Vater ist interessiert, dass der Sohn geehrt wird wie der Vater. Und das wird hier geschehen. Und das ist das Wunderbare, diese Botschaft. So können wir unseren Glauben bewahren. Und das Ganze ist eben auch ein Kampf des Glaubens, wie auch der Hebräerbrief in Kapitel 3 sagt. Da lesen wir in Vers 7, denn wie der Heilige Geist spricht heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten, sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht und sprach, immer gehen sie in ihrem Herzen in die Irre, und sie haben meine Wege nicht erkannt, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Wieder ein Echtheitstest. Sind wir in die Ruhe eingegangen? Dieses Volk Israel hat ein verstocktes Herz. ein Herz, das nicht das Reden Gottes hört. Du liest vielleicht die Schrift jeden Tag, aber ist nicht die Gefahr, dass die Schrift abperlt wie ein Wasser von einer Windschutzscheibe? Die Schrift soll einsickern können, dass dein Herz nicht verstockt wird, wenn Gott redet. Und Gott redet heute. Jeden Tag ist noch ein Heute für uns alle. Und redet. Er will reden. Rede, Herr, dein Diener hört, sagt Samuel. Und diese Bereitschaft, dass Gott reden darf zu mir, manchmal wird es überraschend sein, das bewahrt uns den Glauben. Und wer das nicht tut, wird nicht in den Frieden eingehen. Dann ist wieder die Gefahr. Manche haben den Frieden des Herzens nicht. Die wollen evangelisieren. Die wollen Zeugnis geben. Weil sie keinen Frieden im Herzen haben, überdünken sie dann das. Aber dieses Zeugnis ist nicht glaubwürdig. Es kommt nicht an. Aus dem Frieden heraus verkünden wir das Evangelium in dieser Geborgenheit. Ja, das nächste ist dann, habt ab, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses und ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Ja, das gibt es. Der war gläubig, der war wiedergeboren, lebendig, aber er ist im Begriff, vom lebendigen Gott abzufallen, weil er gleichgültig geworden ist. Weil er lau geworden ist und wie Jesus sagt, weil du lau geworden bist, speie ich dich aus. Das ist ein ernstes Wort. Also gib Acht, dass dein Herz nicht böse, nicht ungläubig wird. Wenn du nicht mehr glaubst dem Herrn, was er sagt, wenn dein Herz innerlich böse ist, bist du im Begriff abzufallen. Er mahnt einander viel mehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Da sollen wir uns gegenseitig eine Hilfe sein. Das ist wie bei einer Katastrophenhilfe, dass jemand nicht fortgetrieben wird vom Strom der Zeit in den Unglauben hinein, weil er den Betrug der Sünde in sich hat. Der Mensch hat nicht mehr die Buße, die Bereitschaft, auch die Sünden wieder vor dem Herrn zu bringen. Wisst ihr, und es gibt auch da Menschen, die sich sehr berufen auf ihre Wiedergeburt, auf ihr Gerettetsein, aber sie tun nie mehr Buße. Aber wie sagt denn der Offenbarung der Herr, wenn du nicht Buße tust, werde ich deinen Leuchter wegstoßen, dann bist du kein Licht mehr. Und du wirst Jesus Christus nicht mehr offenbar machen. Es ist notwendig, dass wir jederzeit bereit sind, auch Buße zu tun. Das heißt, wenn wir was erkennen, dass bei uns was eingerissen ist, was lau ist, was Unglaube ist, dass wir das wieder korrigieren lassen. Und dass wir uns nicht fortreißen lassen, nämlich nicht abfallen von Gott. Und da sollen wir einander helfen, damit jemand nicht resigniert in seinem Glauben und dann das wirklich passiert. Solange es heute ist, dass nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben Anteil an Christus bekommen. Das sind Wiedergeborene. Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende festhalten. Es ist ein Wenn-Satz. Wenn wir die anfängliche Zuversicht bei unserer Bekehrung festhalten und auch bewahren und nicht verlieren, was wir empfangen haben, solange gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht wie in der Anfechtung. Die Tragik ist, dass manchmal wir ein hartes Herz bekommen, ein verstocktes Herz, dass dieses Reden Gottes in der Schriftlesung nicht mehr lebendig wird. Und dann beklagen wir uns noch bei Gott, dass er mich nicht anspricht, dass er mir gar nichts mehr sagt in der Schrift. Er soll mir doch helfen, dass man was sagt in der Schrift. Nein, das große Problem ist, dass dein Herz hart geworden ist, dass du Buße tun sollst, dass wieder sein Wort lebendig ist, kraftvoll ist, dich berührt, dich verwendet, umgestaltet. Das ist die große Not. Vers 16, denn einige lehnten sich auf, als sie es hörten, aber nicht alle, die durch Mose aus Ägypten ausgezogen sind. Und Vers 18 steht dann, welchen schwor er aber, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die sich weigerten zu glauben. Das ist die Ironie. Das waren Gläubige und jetzt weigern sich, sich zu glauben. Und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen des Unglaubens. Also der damalige Glaube hilft ja nichts. Der gegenwärtige Glaube ist gefragt. Jesus sagt, wenn der Sohn des Menschen wiederkommt, wird er den Glauben finden auf Erden? Findet er dann den Glauben? Wir kennen das in den Großkirchen. Wie viel vom Glauben verschwindet, nicht mehr an eine wirkliche Auferstehung, nicht mehr an eine Jungfrauengeburt und so fort. Der Glaube verschwindet. Wird er den Glauben finden auf Erden und den will er bei jedem Einzelnen finden. Du kannst nicht den Glauben einer Gemeinde dir mitnehmen, sondern du musst deinen Glauben haben. Daher gibt es keinen Glauben an eine Kirche. Sondern wir glauben Gott, und zwar du. Dein Glaube ist gefragt, und der wird dich retten. Kapitel 4 steht dann, so lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Das ist die nächste leise Phase, die passiert. Da bleibt jemand immer mehr zurück. Er bleibt stehen auf dem Stand, wo er bei der Bekehrung war. Und die anderen gehen weiter. Und siehe da, eines Tages ist er allein. Er ist zurückgeblieben, er ist vergessen. Gib Acht, dass du nicht zurückbleibst. Das braucht schon einen täglichen Eifer des Glaubens. Wir sind oft so bequem mit unserem Glauben. Na ja, bemühen tue ich mich ja und Gott wird doch barmherzig sein. Ja, ist mein Glaube so, dass ich jage, dass ich vorangehen möchte? Und zwar mit aller Kraft und dass ich immer wieder neu seine Stimme höre. Denn uns, auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündet worden. Das ist die Heilsbotschaft der Rettung in Jesus Christus. Und die ist bedeutsamer als die Botschaft für das Volk in der Wüste. Ist verkündet worden, gleich wie jenen. Aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil sie bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Das ist die nächste Phase. Wir hören vielleicht eine Predigt oder eine CD oder wir lesen in der Heiligen Schrift. Aber das alles wird nicht mit meinem Glauben verbunden. So wie der Goethe sagt, nicht? Die Botschaft höre ich wohl, allein es fehlt mir der Glaube. Ja, der liebe Goethe wird sich anschauen dann im Jenseits, nicht? Oder wird sich angeschaut haben, nicht? Nein, es geht darum, dass ich nicht zurückbleibe. Die Botschaft ist verkündet und das soll glauben. Gebe ich heute jeden Tag neu diesen Glauben. Ja, Herr, ich glaube. Und das wird zum Besseren dienen. Und so hören wir dann abschließend Vers 11 dann, so wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, nämlich in die Ruhe Gottes, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommen kann. Hört und noch einmal, das ist die Gefahr. Viele wollen sich berufen, ja, niemand kann uns aus der Hand Gottes reißen. Das stimmt. Niemand kann uns aus der Hand Gottes reißen. Aber du kannst untreu werden. Du kannst vom Glauben zurückweichen. Und dann hilft es nicht. Dann wird es kritisch. Und das ist jetzt die Ermahnung, wie Vers 12 steht, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, das nämlich aufdeckt, in welchem Glauben du stehst. Und scheidet die Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Wir haben ihm Rechenschaft zu geben. Und da gibt es kein Mogeln, keine Täuschung. Wir können keinen Glauben vortäuschen. Der muss ehrlich sein, der muss echt sein. Und nicht selbstverständlich, dass er heute echt ist und heute ehrlich ist. Vielleicht war er vorgestern es so, aber heute ist es Frage. Und so wollen wir auch aufschauen auf Christus, Vers 14. Da wir nun einen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Bekenntnis zu Christus. Gell? Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Denken wir daran, wenn wir die Versuchung Jesu in der Wüste anschauen, er hatte 40 Tage nicht gegessen und auch nicht getrunken. Er hungerte. Aber er suchte zuerst den Willen Gottes. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern aus dem jeglichen Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Das ist dieses Warten auf den Ratschluss des Herrn. Das hat Jesus da vorgelegt. Das heißt das. Und so sollen wir vor ihm sein. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen, Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Dann bekommen wir auch rechtzeitige Hilfe, aber in unserer Angewiesenheit gehen wir hin zu ihm. Ja, aber es ist jetzt im Kolosserbrief uns noch das Ringen des Paulus dargestellt, wie er um diesen Glauben der Menschen ringt. Kolosser Kapitel 1, in Vers 21 stellt er das kurz dar, nämlich wie es passiert ist, dass ihr zum lebendigen Glauben gekommen seid. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und makellos darzustellen vor seinem Angesicht. Das hat er getan. Ja? Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt, dann hat er es getan. Wenn ihr im Glauben gegründet, damit es wieder aus dem Glauben leben. Wenn ich nicht aus dem Glauben lebe, geht alles schief. Im Glauben gegründet und fest seid. Und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt. Unser Glaube richtet sich an das Evangelium. Und wir lassen uns von dieser Hoffnung nicht abbringen. Die Welt wird uns immer wieder versuchen abzubringen von der Hoffnung. Und wie das Ringen bei Paulus ist, wir lesen es dann in Vers 28. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Darum geht es. Bin ich in Christus? Prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Bin ich in Christus? Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Paulus ringt darum mit einer Kraft, die Gott gibt, und zwar mit Macht wirkt diese Kraft Gottes in ihm, dass jeder Einzelne in Christus dargestellt ist. Und meine Lieben, das ist letztlich immer das Um und Auf. wenn nicht das in Christus sein gelebt wird, nicht einfach geglaubt wird und in Wirklichkeit ist es innerlich nicht wahr, geht alles schief. Gelebt wird. Und so lesen wir jetzt in Kapitel 2 weiter. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Um die hat er einen immensen Kampf. Das ist so weit gegangen, dass er mal einen anderen hinter sich gelassen hat und allein nach Kleinasien gezogen ist und wo er dann den Silas mitnehmen konnte und den Timotheus gefunden hat, aber den Markus hat er da zurückgelassen. Er ringt um den Glauben für diese Menschen und zwar auch dort, wo er sie noch nicht gesehen hat, aber wo er weiß, da sind welche. Aber er ringt, ob sie im Glauben bleiben. Er besucht sie wieder, besucht sie auf und sagt, bleibet fest im Glauben. Nämlich er hat die Sorge, dass er vergeblich gearbeitet hat, dass sie nur eine Zeit im Glauben geblieben sind und dann ist wieder alles wie ein löchriges Gefäß ausgeronnen und sind wieder leer da. Das ist die große Not. Und interessant, Laodicea erwähnt er da. Er ist ja über die Kolosser. Wieso lehnt er die Laodicea? Es ist ja wunderbar. Manchmal sind solche Worte, wenn man da es übersetzt aus dem Griechischen, vielsagend. Laodicea heißt, das ist ein Volk, wo das Volk das Sagen hat. Laos heißt Volk und Dicea Sagen. Das Volk hat das Sagen, nämlich Demokratie, die Mehrheit, nicht? Wir haben das Sagen, nicht? Das Volk, da hat er Not, da hat er ein Ringen um diese Leute. Und wir wissen in Laodicea, die haben sich reich gefühlt, die waren, wir sind gut, nicht? Wir sind spitze, nicht? Wir sind die Besten. Aber Jesus sagt, ihr seid lau und ihr müsst euch erwerben, was euch fehlt. Und ich klopfe an, wenn du nicht Buße tust, wirst du weggeschafft. Das ist die große Ermahnung. Warum geht es dem Paulus? Damit ihre Herzen ermutigt werden. Und wenn ich da wieder aus der griechischen Sprache komme, das heißt auf Deutsch, das Herz, das bekommt einen Beistand, einen Helfer, einen Tröster, der ihm zu Hilfe kommt. Das Herz braucht immer wieder eine Auferbauung, damit eure Herzen ermutigt werden. Und schau darüber nach, auch dass du selber dein eigenes Herz ermutigst, dass du nicht mutlos wirst. Nämlich nach der Mutlosigkeit beginnt eben das Murren und das und so weitergehen. Damit eure Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen. In Liebe zusammengeschlossen. Sind wir noch gemeinschaftsfähig? Können wir uns zusammenschließen in Liebe oder ist es nicht doch so, dass wir immer wieder auch unsere Schwierigkeiten haben, aber mit denen mag ich nicht, nicht. Und der ist nicht genießbar. In Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werdet zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus. In völliger Gewissheit bereichert und zwar zur Erkenntnis hin, im Verständnis. Unser Glaube führt zur Gewissheit und zum Verständnis, zum Verstehen und zwar völlige Gewissheit. Das ist diese Glaubensgewissheit. Eine völlige Gewissheit, nicht eine zaghafte Gewissheit. Das ist das Ziel des Kampfes des Glaubens, den Paulus da durchmacht. Und dann kommt es zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Dann erkennen sie Gott selber, wie Gott ist. Herr, so bist du. Das bist du. Und Paulus sagt an anderer Stelle, ich bete, dass ihr immer mehr zunehmt in der Erkenntnis Gottes. Das heißt, in der Gotteserfahrung, im Vertrautsein mit ihm. Zunehmend in der Kenntnis Gottes, nämlich in welchen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Weil da geht alles zusammen. die ganze Schöpfung, alles ist nur gehalten vom Sohn. Alles kehrt dorthin. Und das sollen wir bewahren. Und noch einmal, das ist ein Kampf. Das ist nicht einfach. Da hat Paulus seine Not und da braucht er die göttliche Kraft dazu, nicht menschliche. Und darum sagt er dann auch am Ende von Vers 5, nämlich mit Freuden eure Ordnung sehen, nämlich es geht um die Festigkeit des Glaubens in Christus. Also Glaube geschieht immer in Christus. Und das soll gefestigt sein. Und da haben wir wieder einen guten Ratschlag, wie wir es machen sollen. Vers 6. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt in ihm. Also wie du angefangen hast, in deinem lebendig gläubig werden, wandle so in ihm und werde nicht dann allmählich eine törichte Jungfrau, die einschläft, nicht? Sondern wandle, wie du dich bekehrt hast. Bleib in diesem Eifer, gewurzelt und auferbaut in ihm. Es geht immer in Jesus Christus. Paulus betete mal, dass Gott in seiner großen Barmherzigkeit mit Kraft den Menschen innerlich auferbaut, dass eben Christus durch den Glauben in den Herzen wohnt. Und wie gesagt, alles das braucht eine Erarbeitung, einen Kampf, das gewurzelt und auferbaut in Christus. Und da heißt es, und gefestigt im Glauben. Das ist wieder gefestigt im Glauben. Der Glaube ist nicht von selber immer gefestigt. Der braucht immer neue Festigung. So wie ihr gelehrt worden seid, und seid auch darüber überfließend mit Danksagung. Und da möchte ich sagen, da haben wir wieder so eine Gegenprüfung. Wenn ich überfließend in Danksagung bin, dann ist das Zeichen, dass ich gesund im Glauben bin. Dass ich im Glauben gefestigt bin. Aber wenn ich gar keinen Grund mehr recht finde, Gott zu danken, oh, da hat's was. Da hat's wieder diese Nöte, da ist wieder dieser Mangel da. Und da haben wir die erste Ermahnung, Vers 8. Habt Acht, dass euch niemand beraubt. Hier wird der Glaube wieder beraubt. Durch die Philosophie und Lehren Betrug gemäß den Überlieferungen der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Dieses Beraubtwerden durch die Denkweise der Welt, nämlich der Überlieferung der Menschen, das ist nicht immer Wahrheit. Was für Blödsinnigkeiten sind überliefert worden. Grundsätzen der Welt. Die Welt hat ihre Grundsätze, aber die Welt ist Gott abgekehrt. Nicht mehr Christus gemäß. Das ist, da passiert es, dass dein Glaube geraubt wird. Du kannst zum Beispiel einen theologischen Kurs machen, auch von Freikirchen, und du kannst den Glauben verlieren, weil du Lehren von Menschen so in den Vordergrund findest, dass dieses in Christus sein gar nicht mehr recht da ist. Und du wirst immer mehr wissen und immer mehr wissen, und das ist eine Spezialfrage und das, wo ist Christus? Er ist außerhalb deines Lebens. So wie eben Laodicea sagt, ich stehe vor der Tür. Ich bin vor die Tür gestellt worden in deinem Leben. Lass dich nicht berauben. Und dann werden wir wieder ermutigt in Vers 9. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, in Jesus. Das heißt also auf Deutsch gesagt, in Jesus haben wir alles. Wir werden nichts mangeln. Und da geht es weiter, dass wir in ihm erneuert sind. Ich muss mich jetzt doch noch kürzer fassen. Aber die Auswirkung ist jetzt auch das Nächste. Das wäre die Versuchung. Vers 16. Lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Festtage und Neumonde oder Sabbate. Die nächste große Gefahr ist, dass andere Glaubensgeschwister dich jetzt einstufen, dich richten. Dass sie sagen, du musst das so machen, du musst es so machen, und wenn du dem nicht entsprichst, dann bist du nicht ganz in Ordnung. Also dieses gegenseitige Richten, dieses gegenseitige Normieren ist gefährlich. nämlich lasst euch von niemand richten. Richten tut allein der Herr. Er allein. Niemand hat das Recht, den anderen zu richten. Wir sollen schon den alten Sauerteig hinausgeben, das heißt nicht Gemeinschaft damit haben, nicht übereinstimmen, uns distanzieren, aber nicht richten. All diese Dinge sind doch nur Schatten der Dinge, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Er hat das Wesen. Bei Christus kommen wir zum Wesen an. Es ist interessant, auch im Hebräerbrief ist die Rede, und wir haben es ja gehört, das Volk ist nicht zur Ruhe eingegangen, das heißt in den Sabbat Gottes nicht eingegangen. Und es ist noch heute ein Sabbat da, ein Ruhen in Gott möglich, wenn wir auf ihn hören. Und das ist ja die Verhängnis, dass wir uns mit solchen Dingen verstreiten. Aber wir sehen gleich weiter, wie da diese Dinge, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt. Gell? Diese Menschen, die diese Besserwisser, die treten sehr demütig auf. Und die verehren Engel. Oder vielleicht auch Heilige und so weiter. Sie haben ein Geheimwissen mit ihrer Verehrung. Ja? Und sie mischen sich in Sachen ein, die sie nicht verstehen. Wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung. Siehe da. Zuerst zeigt er sich demütig, in Wirklichkeit zeigt sich, er ist aufgeblasen in fleischlicher Gesinnung. Nämlich, wenn du ihm widersprichst, wird er nämlich ganz schön wütend. Und da wird er dich bedrohen und ermahnen. Und nicht festhält am Haupt. Und das ist das Typische. An Christus selber, dem Haupt, wird nicht festgehalten. Aber alles andere ist so wichtig. Engel haben große Bedeutung, nicht? Anselm Grün hat eine Menge Bücher geschrieben, auch für Freikirchen, gell? Eine total verhaute Sache. Selbst Jesus am Ölberg sagt dem Petrus, ich könnte den Vater bitten, dass er mir eine Legion Engel sendet. Selbst Jesus hätte also nicht die Erlaubnis, Engel anzurufen, sondern sie sind nur Befehlsempfänger von Gott, dem Vater. So ernst ist das. Und wie kannst du dann vielleicht Engel anrufen? Aber das nächste ist eben dieses Christusgemäß, das Haupt. Nämlich er schafft dieses Wachstum von Gott, heranwächst in dem von Gott bewirkten Wachstum. Also Wachstum der Gemeinde muss von Gott bewirkt sein. Es gibt auch andere Wachstum, es gibt es. Aber es stellt sich dann manchmal heraus, es ist nicht von Gott. Aber hier sehen wir noch etwas, nämlich die durch Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten. Was ist ein Gelenk? Das sind zwei Glieder. Das heißt, mehrere Christen tun sich zusammen für einen Dienst. Das sind Gelenke und Bänder, das Band der Liebe, das Band der Gemeinschaft halten. Ja, aber diese Gelenke und Bänder bringen nicht das Wachstum, sondern nur Gott bringt das Wachstum. Und das ist wichtig, da mal durchschauen. Und dann heißt es weiter in Vers 20, wenn ihr nun mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet? Das ist eine sehr heikle Sache. Den Grundsätzen der Welt gestorben, das heißt, Grundsätze der Welt haben in der Gemeinde nichts verloren. Rühre das nicht an, koste das nicht, betaste das nicht, wieder Vorschriften, gell? Was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt, nämlich beim Essen durch die Verdauung. Gebote nach Weisungen und Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben. Also es klingt vernünftig, was gesagt wird. In selbstgefälligem Gottesdienst, seht, da wird ein selbstgefälliger Gottesdienst eingeführt. Wir wollen, dass unser Gottesdienst so und so ausschaut. Ja? Selbstgefällig. Und Demut und Kasteiung des Leibes. Oder vielleicht wird gesagt, ihr dürft keinen Schmuck mehr tragen und so weiter. Auch ein Ehering ist ein Schmuck, weg damit. Nicht? Und doch wertlos und zur Befriedigung des Fleisches dienen. Es dient letztlich alles der Befriedigung des Fleisches. Aber es ist eine immense Frömmigkeit. Ich kannte das auch in der katholischen Kirche. Da gibt es eine Frömmigkeit mit eigener Leistung, aber in Wirklichkeit ist es ein selbstgewählter Gottesdienst. Und wir sind anders. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo Christus ist, zur Rechten des Gottes. Wir suchen Christus zur Rechten des Vaters, so wie ein Stephanus in seiner Todesstunde. Stephanus hat in seiner Todesstunde nicht seine Gemeinde gesucht, die Apostel gesucht oder andere, die ihm zu Hilfe kommen sollen. Er schaut auf und sieht den Christus zur Rechten Gottes. Das sollen wir suchen und darum sollen wir wieder alles ablegen, was eben der alte Mensch ist und ist erneuert werden in Christus, wie ihr es dann weiterlesen könnt im dritten Kapitel. Und das ist eine ständige Tätigkeit, da sind wir ständig beschäftigt damit. So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Wie gesagt, ich glaube kaum, dass oft man Predigen hört von Langmut, von Sanftmut, von Demut, nicht? Und Freundlichkeit und so weiter. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, wie auch Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu dem ihr ja auch berufen in einem Leib seid. Und seid dankbar. Der Friede regiert. Und zwar in einem Leib, in der Gemeinde, in Gliedschaft, in dieser Hingabe. Und das werde dann dieser Weg sein, der uns dann eine innere Vertrauen, eine Zuversicht, eine Sicherheit gibt. Und so wollen wir das jetzt vor dem Herrn in unserem Herzen stehen lassen. Aber bleibt eines aufrecht. Ich muss um meinen Glauben ringen. Ich muss jagen. Ich muss kämpfen. Aber nicht kämpfen aus eigener Kraft, nämlich mit dem Fleisch. Wir sehen da im Epheserbrief ja die Waffenrüstung Gottes. Seid stark in der Kraft des Herrn. In seiner Stärke dürfen wir das tun und dann werden wir stehen bleiben. Wir werden nicht fallen. Satan will uns zu Fall bringen. Und dieses Aufrechtstehen ist das Um und Auf. Und das fängt an, indem wir uns gürten mit dem Gurt der Wahrheit. Auf Wahrheit muss alles gründen, nicht auf irgendwelchen Illusionen einer Privatoffenbarung, einer Prophetie. Und so weiter, sondern gegürtet mit der Wahrheit, die das Wort Gottes ist Wahrheit. Jesus Christus ist Wahrheit. Der Geist der Wahrheit ist Wahrheit. In dem wollen wir gegründet und gegürtet sein. Und so bewahre uns der Herr. Amen. Darf ich noch kurz Dank sagen? Herr Jesus, du weißt am besten, wie gefährdet wir in unserem Glauben sind. Wie notwendig es ist, dass wir um den Glauben kämpfen, dass wir ringen, dass wir immer wieder ihn erneuern, dass wir darauf gegründet und gefestigt sein. Und es ist so einfach und unkompliziert. Der Glaube besteht darin, dass wir in dir, Jesus Christus, sind, dass du in uns bist und wir in dir, dass wir gegründet und gewurzelt sind in dir. Herr, ja, gib, dass durch den Glauben du in unserem Herzen wohnst, und immer mehr uns vollendest. Amen. Amen.